zur Eröffnungsveranstaltung des ersten Worldtronics Festivals im Haus der Kulturen der Welt. Von Harmonia wird gleich noch Hans-Joachim Rodelius uns hier ergänzen. Der ist nur gerade noch in Besprechung. Die haben sich heute zum ersten Mal tatsächlich seit 30 Jahren wieder getroffen. Und da gibt's noch das ein oder andere auszutauschen, bevor sie die Bühne betreten. Anstattdessen freue ich mich aber zu begrüßen Dr. Motte, Henrik Schwarz und Manuel Götsching. Damit hätten wir auch schon so drei Generationen an elektronischen Musikern in Deutschland zusammen. Motte und Henrik, bei euch ist es ja so, als ihr mit dem Auflegen oder mit dem Produzieren angefangen habt, konntet ihr schon auf so eine Tradition von elektronischer Musik in Deutschland zurückblicken und darauf aufbauen. Manuel, bei dir war das wahrscheinlich ein bisschen anders. Als du angefangen hast, habt ihr einfach noch auch ganz konventionell erstmal in einer Rockmusiktradition wahrscheinlich Musik gemacht. In was für einer Tradition, als ihr angefangen habt, habt ihr euch gesehen oder wolltet ihr bewusst mit einer Tradition brechen?
Naja, das war eine Zeit, die sehr, überhaupt sehr Aufbruchsstimmung war. Das waren halt die zweite Hälfte 60er Jahre. In Deutschland war nicht viel los. Es gab eigentlich nur deutsche Schlager und in Amerika und England passierte eine ganze Menge. Wir hatten aber keine Tradition in Deutschland mit dieser so einer Art von Musik. Das ist halt leider nach dem Zweiten Weltkrieg alles verdorben und wir haben ganz schüchtern in 50er Jahren Schlager produziert, ganz artig, lieb und nett, aber bloß nicht auffallen. Und es gab zwei, drei Rock'n'Roll-Sänger wie Ted Herold oder Peter Kraus. Das war das höchste der Gefühle an Rebellion, was wir uns hier geleistet haben. Und als es dann richtig losging in den USA mit Bob Dylan und an der Westküste und sollte auch mal hier was passieren und das war, ging dann so zweite Hälfte der 60er Jahre eigentlich. Da sind dann halt diese sehr, sehr extremen Bands entstanden wie Amondyl und Ken oder auch ganz früh die Tangent Dream. Das waren so praktisch die Anfänge und das war eine völlig losgelöste Musik und man versuchte also möglichst sich von allen Formen und Einflüssen fernzuhalten und wirklich was Eigenständiges zu machen, was also nun gar nichts mit irgendwas anderem zu tun hatte. Und einfach frei improvisieren, freie Musik und von Elektronik war da noch nicht so in dem Sinne die Rede, weil das war die elektronische Musik hat ja sehr früh angefangen, aber die passierte eigentlich an Universitäten in akademischem Sinne, weil die Geräte Riesenapparaturen waren, die nicht transportabel waren. Also es war immer eine sehr, ja, ich sag dazu akademische Musik, wenn sowas konstruiert wurde, weil das kaum eigentlich ein Publikum fand. Und es gab dann natürlich schon die Experimente, das kam wieder aus der populären Musik, dass man also mit Echos experimentierte oder mit, das war der Beginn der Mehrspurtechnik, Vierspur, die Beatles fingen an mit Vierspur, das war auch erst 68, glaube ich. Also das fing alles so langsam an und klar hat man dann damit rumprobiert, aber die Basis war natürlich erstmal einfache Geräte wie Gitarre, hauptsächlich. Es gab natürlich elektrische Orgeln, also die frühesten elektronischen Instrumente waren elektrische Orgeln. Oder man sagt, was, es gab ja die Tradition der Alleinunterhalter, die so in Bars spielten mit Rhythmusbegleitung. Also es gab schon so einfache Rhythmusmaschinen, die so Ping-Ping machten und Farfisa-Orgeln waren sehr beliebt und so aus diesem Material entstand dann überhaupt so die Annäherung an elektronische Klänge und ja, das waren so die Anfänge. Ne? Und dann kamen halt die ersten kleineren Synthesizer von Moog, von Arp, die transportabel waren, die man also, ja, und die natürlich auch dadurch, dass sie einen, ich meine, die meisten Musiker sind technisch gar nicht mal so besonders begabt und man musste denen das erstmal erklären, was sie da machen sollen und deswegen war es sehr wichtig, dass also der Minimoog einfach ein kleines Keyboard hatte, das sah schon mal wie ein Musikinstrument aus, also kam sehr gut an und der Minimoog war dann zum Schluss, also bis weit in die 70er Jahre, das Standardinstrument bei Jazz-Pianisten, die hatten ihr Fender Rhodes und drauf oben Minimoog für Solo-Passagen und so peu à peu, Schritt für Schritt kamen dann halt diese Instrumente, also die elektronischen, die rein synthetischen Instrumente, die immer kleiner wurden. Dann kam die, ich meine, das ist eine lange Geschichte, da kam die Zeit der japanischen Instrumente. Also die Japaner haben sich dann Ende 70 da wahnsinnig engagiert. Da entstanden die ganzen Firmen Roland, Korg, Yamaha, Casio, die dann also sofort Polyphon und mit programmierbare Synthesizer bauten. Und dann ab da ist es eigentlich für jedermann da gewesen. Also dann kann man eigentlich nicht mehr von richtigen Experimenten da sprechen.
Diese Tradition der Alleinunterhalter ursprünglich, die du erwähnt hast, die wird ja heute praktisch wieder weitergeführt mit den Laptop-Produzenten, Henrik, auch bei dir, wenn du auftrittst. Das ist ja hauptsächlich mit dem Computer.
Ja, nicht nur noch Computer. Alleine. Sonst ist da eigentlich gar nichts mehr, außer vielleicht noch ein paar kleinen externen Knöpfen.
Und Motte, bei dir, wenn du mal aufgetreten bist, ist das eigentlich auch hauptsächlich als DJ gewesen und nicht mit anderen Musikern zusammen, oder?
Also ich habe auch diverse Auftritte gemacht mit, was war das, einem 909 und einem Juno 60. Ich habe so ein paar Sachen programmiert auf dem MC202. Aber das war nur ganz, ganz selten, weil ich bin eigentlich, wenn ich nach draußen gehe, ich meine, ich habe natürlich früher auch in einer Band gespielt und war dann Frontmann und hatte dann auch um 92 rum, 91, so auf den Nachwirkungen der genialen Dilettanten. Das war ja die große Untergangsshow im Tempodrom, als es noch am Originalplatz stand. Das hat nebenan mehr oder weniger, genau. Das hat mich eigentlich inspiriert, eine eigene dilettantische Band aufzumachen. Und dann habe ich eigentlich mit einem Kassettenrekorder und einem Percussion sind die für Schlagzeuger, der hat sich dann selbst oszilliert. Ja? Da habe ich dann wunderbare Sequenzen aufgenommen und bin damit auch aufgetreten, solo. Also ich hatte zum Beispiel dann in der Berufsschule früher hatte ich dann die Möglichkeit, ich habe mich damals dann als Antwort auf DAF habe ich mich dann deutsch-polnische Aggression genannt und bin damit dann auch mit einem Höllenlärm und habe mir dann auch so eine Fahne gebastelt mit Schwarz, Weiß, Rot, Gold, so war die. Also die Mischfarbe aus polnischer und deutscher Flagge. Die habe ich mir dann umgehängt, habe mich dann versteckt darunter und habe dann einfach nur Lärm gemacht. Es war ganz großartig.
Und selbst zur Musik machen, das war dann aber schon immer am Computer mit elektronischer Musik bei euch, ne?
Naja, also wenn es um elektronische Musik geht, bin ich eigentlich, mein erstes elektronisches Instrument war die 909. Mhm. Musste sein. Also es war einfach aufgrund von Acid und also ich bin ja einer der Veranstalter, der die erste Acid House Party in Berlin 1988 am 21. September, das weiß ich noch wie heute, veranstaltet habe. Und seitdem bin ich auch dabei und weiß auch, wie das alles gewesen ist und welche Stücke und so weiter. Und das war ja auch was Neues. Also da habe ich fast so eine Geschichte wie Manuel eigentlich, weil für ihn was Neues passierte und für mich eigentlich auch was Neues passierte, weil wir hatten auch diesen Überdruss von Stück für Stück. Den haben wir einfach aufgelöst und haben einen ganzen Abend zu einem Stück gewoben. Also es war dann nicht mehr wichtig, ob das jetzt der und der Track ist, sondern insgesamt, das muss ja einfach ein Sound sein, unser Sound damals. Ne?
Hm. Henrik, für dich war ja wahrscheinlich, als du angefangen hast mit Musik zu machen, das von Anfang an Studiomusik erstmal. Und wie das dann live umgesetzt wird, das war dann erst so ein zweiter Gedanke.
Ja, also ich habe so mit dem Plattenauflegen hat für mich das eigentlich angefangen und dann aber. Also ich habe schon noch so das Ende der Synthesizer mitbekommen. Also ich hatte bei mir, als ich angefangen habe, auch noch eine 909 stehen und auch noch eine Menge andere Geräte. Aber es hat sich schnell gezeigt, dass für mich irgendwie die Produktionsweise mit dem Laptop, dass ich da einfach besser arbeiten kann. Mhm. Ist aber, glaube ich, eine sehr persönliche Sache.
Manuel, wie war das bei dir? Wann passierte so der Wandel? Bei dir von einer Liveband hin zu Studiomusik? Also Musik, die vorher nicht existiert auf der Bühne oder im Proberaum, sondern erst im Studio entsteht.
Also fühle ich mich immer noch als Musiker. Eigentlich, ich meine, ich komme einfach von live und das ist für mich da, wo es anfängt, wo man Musik macht. Und ich kann mich erinnern, wir haben Ashra Temple, war 1970, wir haben damals die erste Platte gemacht. Und ich wollte also da überhaupt nichts weiter mit Studiotechnik eigentlich viel zu tun haben. Es sollte so sein, einfach nur, als wenn man einen Tonband hinstellt, ein Mikro und dann genau 1:1 einfach nur konserviert. Ne? Und erst später habe ich angefangen, also eigentlich war der Einstieg für mich mit meiner Inventions for Electric Guitar 1974, da hatte ich einfach Lust rumzuprobieren und wollte auch eine bestimmte Art von Musik zu konstruieren. Ich brauchte Ruhe, ich brauchte Zeit dazu, um das zu entwickeln. Ich konnte nicht in einem anderen Studio arbeiten, das war zwar immer sehr schön mit einem Haufen Technik, aber doch immer ein bisschen unterschwelliger Stress, also, und ich wollte einfach meine Ruhe haben. Und habe mir dann mein eigenes Studio praktisch damit angefangen aufzubauen, auch mit einer Vierspur und einer Revox fertig, und konnte ich aber rumprobieren. Und da sind natürlich auch Sachen entstanden, wo ich schnell gemerkt habe, das ist sehr schön, das kann man im Studio machen, aber wenn ich eben jetzt Gitarre rückwärts auf den Tonband aufnehme, und das ist eben nicht mehr so einfach dann auf der Bühne zu machen. Man kann es heute simulieren, zum Beispiel digital, das geht. Aber wenn man an die frühen Experimente von Hendrix denkt, der hat auch schon Phasing gemacht. Es gab damals keine Phaser. Phaser ist entstanden im Studio mit zwei Tonbandmaschinen, wo man die eine immer leicht mit dem Finger drauf gedatscht hat, dass die ein bisschen aus der Phase lief. Ne? Konnte man auf der Bühne auch nicht machen. Ne? Das war immer so zwei verschiedene Sachen. Also es gibt, klar, Studioproduktion, Live-Produktion. Live ist für mich eigentlich schon natürlich da, wo die Musik entsteht und wo natürlich auch die eigentlich wichtiger ist. Man kann im Studio Experimente machen und ich habe dann mit dieser Inventions ein Jahr lang auch live gespielt und habe halt das Programm reduziert, indem ich das auf das Wesentliche, was live auch machbar ist, gespielt habe. Also für mich ist, muss ich dazu sagen, so in der Musik, mir geht es eigentlich mehr um die Komposition, um die Struktur der Musik, was ich für Musik mache. Und wenn die gut ist, wenn die interessant genug ist, dann ist das auch nicht so wichtig, ob man da bestimmte Studioeffekte dazu machen kann oder nicht. Das ist ein bisschen Firlefanz. Ja. Also letztlich geht es um Musik. Mhm. Und das ist die Idee dahinter und wie man sie ausdrückt. Und ob man das letztlich auf dem Kamm bläst oder mit einem großen Orchester aufführt, ist irgendwo, klingt jetzt ein bisschen einfach, aber es ist letztlich wurscht. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Aber der Inhalt ist sehr wichtig, also der musikalische Inhalt. Ne. Und das finde ich auch noch hier, was ich sehr wichtig finde, auch in der Runde mal zu sagen, was natürlich der Begriff elektronische Musik ist, eigentlich für mich ist eine Frage, was ist das eigentlich? Das ist ein Musikbegriff, der in den 70er Jahren entstanden ist, als das sehr populär wurde, als man anfing, mit diesen Geräten auch tatsächlich in die Öffentlichkeit zu gehen, Konzerte viele zu machen. Da ist so eine bestimmte Art von Musik entstanden, aber die ist auch eine sehr typische Musik dieser 70er Jahre. Und der Begriff hat heute nach meiner Auffassung eigentlich überhaupt keine Bedeutung mehr, weil heute alles elektronisch ist. Und es spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil nicht nur in der Musik, unser ganzes Leben, unsere ganze Gesellschaft ist elektronisch. Man denkt nur noch in Computern, Internet, SMS, Handy. Fotografieren ist nicht mehr fotografieren, es ist auch elektronisch. Das heißt, die Elektronik ist in unserem Leben so dominant vertreten, dass das überhaupt nichts Besonderes ist, dass man natürlich auch Musik so macht. Und das wäre dann wieder zurück auf den Hendrik mit seinem Computer. Das ist natürlich das Normalste der Welt, dass man das heute mit dem Computer macht, weil es 100-mal einfacher ist und man 1000 Sachen machen kann, die man früher nur in tagelanger Forschung hatte. Also ich weiß noch, wir haben tagelang dran gesessen, bis man dann endlich so einen leicht modulierten Sinuston hatte und dann ergeben davor saß, göttlicher Ton. Kann man sich nicht mehr so vorstellen. Ne?
Das nutzt du ja aber auch mittlerweile genauso. Ne? Wenn du jetzt mit E2, E4 wieder auftrittst, dann hast du auch Ableton Live auf dem Laptop laufen und spielst Gitarre dazu.
Ja, muss ich leider hier Reklame machen. Das ist ein geniales Programm und finde ich eine tolle Idee. Und ich finde, das ist auch eine gute, man muss es auch schätzen. Und weil ich halt früher viel mit den Sachen gearbeitet habe, weiß ich auch um die Schwierigkeiten. Ich bin also in keiner Weise ein Nostalgiker, der nur die alten Geräte bevorzugt. Also ich mag das sehr gerne und mich interessiert es auch. Und ich glaube auch, also mir macht es einfach Spaß, weil ich denke, dass da neue Möglichkeiten sich wieder ergeben, die man früher nicht hatte. Und genau das ist für mich auch das Interessanteste, das rauszufinden, da zu forschen, was kann man heute Neues mit dem Ableton machen, was man früher eben nicht machen konnte. Das finde ich gut und das ist eigentlich die Entwicklung davon. Aber man kann da schwer, elektronische Musik kann man eigentlich nicht mehr so richtig dazu sagen. Also für mich ist das immer so ein Ding aus den 70ern eigentlich.
Dann ein wesentlicher Unterschied zu dem, was du gemacht hast und zwischen dem, was Motto und Henrik heute auch machen, ist ja, dass ihr damals mit Tanzmusik erstmal nichts am Hut hattet.
Genau, das ist auch wieder eine Frage, das hat, die Musikentwicklung ist natürlich anders. Also die elektronische Musik in den 70er Musik war bestimmt keine Tanzmusik. Ich habe ja bereits gesagt, in den 60er war es eine rein akademische Musik, wo man also, der Komponist musste dann erklären, was er da eigentlich gemeint hat, und dann hat man sich das angehört. Ich habe das überhaupt nicht gemocht und habe das und war eigentlich sehr glücklich dann, als man in den 70er Jahren, also ich mache mal diese grobe Zeiteinteilung, halt flüssig einfach so vor sich hin spielen, improvisieren konnte, weil da schon eine ansprechendere Musik entstand. Aber natürlich war das alles gar nicht in Richtung Tanzmusik gedacht. Es kam dann, die ersten Ansätze kamen natürlich mit der Entwicklung der ganzen japanischen Geräte und auch der Drummaschinen, die dann auch tatsächlich, ich kann noch erinnern, dass meine erste Drummaschine, ich hatte ein wunderbares Gerät, Eco Drum Computer, das man aber ziemlich misstrauisch mich beäugt hat und das eigentlich für die meisten, die damals seriöse Elektronik machen, schon einfach viel zu kitschig war, und die fanden das ein bisschen albern, dass ich so ein Ding da benutze. Aber na gut. Aber als dann die Roland Korg und eben die ganzen Firmen mit den Geräten auf den Markt kamen, da entstand auch plötzlich, war wieder eine andere Generation, es entstand plötzlich eine ganz andere Art von Musik. Also man ging damit anders um, man machte kürzere Stücke, es gab eben in England zuerst Punk, der hat zwar relativ wenig damit zu tun, aber daraus entwickelte sich New Wave und in Deutschland ganz wichtig für uns, für unsere ganze Musikkultur, auch die neue deutsche Welle Ende der 70er, Anfang der 80er, wo deutsche Musik plötzlich aus dieser Schlagerecke rauskam und plötzlich auch beliebt war und nicht mehr so diesen verstaubten Mief hatte, sondern es wurde auch richtig kommerziell interessant. Während, was ich vorhin erwähnt habe, Tangent Dream, Amondyl, Ken, auch die frühen Kraftwerk, Ashra Tempel oder alle, die du da nimmst, die waren zwar alle super angesagt und wir waren alle Legenden, aber es war absolut null kommerziell. Ne? Da war, Geld verdienen war da nicht dran zu denken. Ne? Also ein bisschen natürlich, aber der Erfolg, der dann, also Umsatz auch beim Publikum, dass es so ankam, da kamen natürlich auch die deutschen Texte dann wieder dazu bei den Bands, die da so eine Musik spielten. Das war nicht nur in Deutschland so, das war dann in England, gab es dann auch diese Synthie-Pop-Bands, ne? Und so wurde es einfach auch von der Musik her eine ganz andere, es kriegte eine ganz andere Dimension, und schon da hörte eigentlich so dieser Begriff elektronische Musik auf. Es war eigentlich nur eine neue Musik oder eine frische Musik, aber eben alles mit elektronischen Instrumenten oder weitgehend gemacht. Was sehr wichtig war, dass man da überhaupt auch das so integriert hat in die Musik, weil ab da wurde dann auch nicht mehr nachgefragt, wie hast du das gemacht? Da war es einfach so, wurde es so selbstverständlich. Ne? Während ich in den 70ern also mich noch gut daran erinnern kann, dass immer sehr misstrauisch das betrachtet wurde, ob das nun irgendwie nachgemacht war oder ob das dann noch ein echtes Schlagzeug war oder nicht. Ne? Das hat dann irgendwie in 80er Jahren keiner mehr gefragt. Ne?
Anfang der 80er, als du dann E2, E4 auch aufgenommen hattest, war es ja sogar fast eher so, dass du dachtest, also die Platte deiner Plattenfirma Virgin gar nicht erst angeboten hast, weil du gedacht hast, dass deren Interesse wahrscheinlich jetzt hauptsächlich auf New Wave und neuer deutscher Welle liegt. Und der kommerzielle Erfolg, der kam ja dann erst später und eher überraschend für dich durch eine Coverversion. Und ich.
Nee, der kam gar nicht. Ja, die hast du noch unterstützt, aber eigentlich kam der ganze, das kam alles sehr langsam. Also Virgin war damals eben ganz, entwickelte sich von einer Indie-Firma, die sie noch in den 70ern war, ein kleiner, überschaubarer Laden mit 30 Leuten, wo jeder jeden kannte. In der Portobello Road entwickelte sich das auch zu einer richtig großen Firma. Und natürlich mit lauter Top-Acts und Charts. Und ich wusste zwar, dass sie aus alter Freundschaft mir die E2, E4 ja noch abgekauft hätten, aber wahrscheinlich wäre sie da irgendwo im Schrank verstaubt. Und ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, dass ich das nicht gemacht habe. Das kam relativ langsam, peu à peu. Das ging in Amerika, die wurde in Clubs gespielt. Das habe ich bereits dann 1985 so etwa gehört. Und da war ich schon sehr erstaunt, weil ich konnte mir das halt, ich hatte es auch nicht als Tanzmusik.
Und du warst wahrscheinlich auch kein typischer Diskothekengänger?
Nö, also da auch schon nicht mehr. Nee, also ja, ein bisschen vielleicht, aber ich konnte mir also wirklich auch nicht vorstellen, so richtig, dass man da tanzen kann. Ich dachte, da muss ich echt mal nach New York fliegen, mir das angucken.
Aber hast du aber nicht gemacht.
Nee, habe ich nicht gemacht. Ne? Und das wurde dann auch verstärkt durch diese Coverversion. Aber das war wirklich so eine Entwicklung, Schritt für Schritt. Das wurde immer mehr entdeckten das.
Henrik und Mott, wie war denn das bei euch? Wie habt ihr denn, ich nehme an, dass ihr elektronische Musik über andere Musik kennengelernt habt, als jetzt die von Manuel oder von Harmonia Neu Cluster. Wie habt ihr die Musik von denen denn wiederentdeckt? War das über Umwege dann vielleicht von Sueno Latino, der Bearbeitung von E2-4 auch, oder?
Also bei mir auf jeden Fall. Also bei mir fing das mit der Elektronik ja im Club an. Also ich habe früher sehr viel so Jazz und Soul Sachen selber aufgelegt und bin dann eigentlich von Techno überrannt worden so ein bisschen. Und fand das dann relativ schnell auch sehr spannend und habe mich dann da in dieses Universum über Detroit Techno reingefunden. Und dann eigentlich so die Ursprünge von der Musik eigentlich erst viel später für mich dann auch gefunden. Weil da damals gab es einfach, das war so, das müsste so 95 oder so gewesen sein, damals gab es so viele neue Platten, dass man eigentlich fast gar keine Zeit hatte, sich mit dem, was davor war, zu beschäftigen. Das finde ich, dazu habe ich, also ich selber erst später Zeit gefunden.
Und bei dir?
Ja, das ist halt, als DJ bist du sowieso die ganze Zeit am Suchen und bei mir war das dann so, ich habe dann irgendwann auch gerne selber dann auch, wie man sagt, Ambient-Musik aufgelegt oder auch so Chill-Out-Bereiche und so weiter und habe dann auch Kassetten damit aufgenommen und da ist man dann immer auf der Suche nach, was gibt's denn an elektronischer Musik außerdem, dass man jetzt nur dazu tanzen kann. Und da muss ich sagen, da hat mich Mixmaster Mouse auch ganz stark beeinflusst, der ja ein sehr großer Meister ist, wenn es um Ambient-Musik und so weiter geht. Der hat dann 91 hat er mal im Planet damals aufgelegt, zu Silvester, und hat dann 12 Stunden lang Platten aufgelegt, es war alles nur Ambient, also alles ein bisschen mit Groove und so weiter. Und der hat dann die eine oder andere alte Platte mal rausgeholt und hat die dann aufgelegt. Und dann habe ich gesagt, oh, das hat mir so gut gefallen, das muss ich auch nochmal gucken. Und dann bin ich darüber dann eigentlich auch dann zur Wurzel der deutschen elektronischen Musik dann gekommen. Ne? Also den Tangerine Dream entdeckt und habe dann Ashra Temple entdeckt, habe Klaus Schulze entdeckt und so weiter und so weiter. Da kommt man dann zu den ganzen wunderbaren Ergüssen. Und die haben mich dann auch ganz gut abgeschossen, wenn ich mir dann selber die Kopfhörer aufgesetzt habe. Und dann war ich einfach weg und das habe ich dann auch geliebt. Ne?